Wir lieben, schön, dass wir uns heute Morgen hier sehen. Du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne auf in das Markus-Evangelium aufschlagen. Wir sind heute in Kapitel 10. Keine Bibel dabei hast, das ist kein Problem. Du darfst gleich hier an den Bildschirmen mitlesen. Wir sind als Kirche miteinander unterwegs, uns daraus auszutauschen. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und weil er immer derselbe ist, so hat auch das, was wir in dieser Zeit feiern, Ostern, auch für heute noch für uns Bedeutung und hat für heute auch noch einen Wert für mein oder für dein und für mein Leben. Wir wollen uns im Markus-Evangelium, die Kapitel 10, im Kapitel 10 ein paar Verse anschauen. Und Markus ist einer der vier Biografen von Jesus, der die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat. Und wir schauen uns einfach einen Teil davon an, was Jesus tut und was er macht. Ich möchte einfach anfangen, miteinander zu lesen. Markus Kapitel 10, ich lese erstmal die Verse 32 bis 34. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihnen in Jerusalem erwartete. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Danken dir für dein wunderbares Wort, das du uns geschenkt hast. Danke, dass du Markus das ins Herz gelegt hast, aufzuschreiben, wie Jesus gelebt hat, was er getan hat, was er gesagt hat. Und danke, Heiliger Geist, dass du heute ein Stück was für uns lebendig machst, damit wir dir ähnlicher werden können. Amen. Wahrscheinlich die letzten Wochen regelmäßig da waren, hatten heute Morgen schon den Gedanken, aha, es gibt 3 Leidensankündigungen, es gibt 3 Sonntage, wo Johannes predigt, ist wahrscheinlich heute die 3. dran. Ne? Oder du warst so wie viele anderen, hast gar nichts darüber nachgedacht, warst froh, dass du heute Morgen hier auf dem Stuhl hockst. Ne? Also, Jesus kündigt zum 3. Mal sein Leiden an. Du kannst auch heute wieder in unserer App, in der Concordia-App, die Notizen mitlesen oder unsere Webseite gehen, gemeinde-concordia.de. Dort unter Online-Kirche hast du eine Chance auch, mitzulesen und vielleicht auch, wenn du reflektierst, wer weiß, das ein bisschen nachzulesen, nochmal zu überlegen. Also Jesus kündigt hier zum 3. Mal an, dass er sterben wird. Und bei dieser 3. Leidensankündigung wird Jesus spezifischer als vorher. Hier sagt er nämlich, dass er an die obersten Priester und an die Schriftgelehrten verraten wird. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und an die Römer ausliefern. Und hier wird er jetzt prophetisch, ne? Sie werden ihn verspotten, anspucken und auspeitschen und schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und diesmal zeigt uns Markus keine Reaktion der Jünger. Ein oder andere erinnert sich vielleicht, die ersten 2 Mal haben die Jünger reagiert. Nur Lukas, der auch die 3. Leidensankündigung bringt, erzählt uns wieder, dass die Jünger wieder nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Und wieder bei der 3. Leidensankündigung, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist einfach gut, das zu hören, sagt Jesus wieder, dass er muss verhaftet werden. Er muss gegeißelt werden, er muss angespuckt werden, er muss das tun und er muss sterben. Und er wird auferstehen. Es ist nicht etwas, wo Jesus wieder sagt zu ihnen, es kann passieren im Eifer des Gefechtes oder wenn es sich halt so ergibt, dann gebe ich halt mein Leben dafür her, sondern ein 3. Mal sagt er wieder, es muss so sein. Wir haben uns dann darüber angeschaut, dass das Erste, warum Jesus sterben musste, war eine persönliche Notwendigkeit. Da hatten wir gesagt, dass Gott dich bedingungslos und selbstlos liebt und er deswegen sein Leben für dich gegeben hat. Letzte Woche haben wir uns angeschaut und gesagt, es war eine juristische Notwendigkeit, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Dafür Erinnert euch vielleicht der ein oder andere, Vergebung kann nur geschehen, wenn jemand den Preis dafür bezahlt. Und heute kommt ein Stück weit mit der dritten Leidensankündigung auch die dritte Notwendigkeit dazu. Und ich habe es so ein bisschen überschrieben als eine kosmische Notwendigkeit. Also, wir haben heute Morgen schon festgehalten, Jesus musste sterben. Manchmal habe ich mich gefragt, Jesus, wäre es nicht einfacher gewesen, du hättest dich von irgendeinem Felsen runtergestoßen? Oder von irgendeiner Brücke, würde man heute sagen. Ne? Oder Jesus, ja, dass du sterben musstest, ist ja alles in Ordnung. Hättest du nicht einfach warten können, bis du ganz normal das Zeitliche segnest? Einfach, weil du alt geworden bist oder weil du krank geworden bist oder was auch immer. Ne? Warum musste Jesus eigentlich gewaltsam sterben? Ne? Und in unserer Bibellese in dieser Woche haben wir es ein Stück weit mitbekommen. Hebräer Kapitel 9, Vers 2 steht das drin, sind wir diese Woche drüber gestolpert. Ne? Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns hier im B-Vers, und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Und was wir wichtig einfach erkennen müssen, dass wenn die Bibel davon spricht, dass Blut ausgegossen wird, dann ist es kein irgendwelcher komischer Blutzauber, der dir vielleicht in irgendwelchen okkulten Dingen geschieht, ohoho, da wird was mit Blut gemacht. Ne? Sondern wenn die Bibel davon spricht, dass Blut vergossen wird, dann sagt die Bibel, dass ein Leben vor seinem Ende hingegeben wird. Ne? Wenn du die Schlachtritien oder die Opferritien anschaust, dann wird das Lamm, bevor es selbst das Zeitliche gesegnet hätte, wird einfach das Leben beendet und dann fließt Blut. Ne? Das heißt, hier ist es so, nicht nur wie in manchen Hollywood-Filmen, wo der Held dann doch noch am Ende stirbt und sein Leben hingibt. Nein, auch die Bibel sagt, dass dort, wo nur Vergebung geschehen, wo ein Leben vorzeitig beendet wird, ne? Nicht in einem normalen Fluss. Deswegen, als Jesus gestorben ist, war es nicht nur dafür, dass er für uns einen Preis bezahlt hat. Warum? Jesu Tod am Kreuz war gleichzeitig auch eine Demonstration. Wenn wir uns mal anschauen, von wem wurde Jesus denn umgebracht? Nicht von irgendeinem wütenden Mob. Ja, die haben es einmal versucht, ein wütender Mob Jesus umzubringen, aber die Bibel schreibt uns, dass er einfach hindurchging und weg war. Ne? Es waren auch nicht eine Menge, die kam, um ihn zu steinigen, sondern Jesus wurde von den höchsten und besten Gerichtsbarkeiten seiner Zeit verhaftet, gefoltert und gekreuzigt. Die Ältesten, die Schriftgelehrten, die hohen Priester von Israel und die römische Besetzermacht in Judäa haben ja Jesus umgebracht. Ne? Und wenn wir uns das genau anschauen, dann realisieren wir eigentlich, dass diejenigen, die dazu berufen und eingesetzt waren, für gerecht und recht einzutreten, verurteilen und töten einen unschuldigen Menschen in einem Akt der großen Ungerechtigkeit, die eigentlich, wie soll ich es besser sagen, zum Himmel stinkt, oder nicht? Und deswegen zeigt sich am Kreuz ganz deutlich, wie korrupt diese Systeme dieser Welt sind. Anstatt für Wahrheit und Gerechtigkeit zu sorgen, dienen sie ihrer eigenen Macht und verurteilen Jesus. Und die merken dabei gar nicht, dass sie sich selbst eigentlich verurteilt haben. Ne? Das heißt, Jesu Tod am Kreuz zeigt uns den moralischen Bankrott dieser Welt. Und gleichzeitig zeigt es uns das Wesen des Reiches Gottes. Durch Jesu Tod am Kreuz, überwand er den Tod und hat uns für immer aus seinem Griff befreit. Als Jesus am Kreuz starb, siegte er dadurch, dass er verloren hat. Er wirkte unsere Vergebung, indem er die Werte dieser Welt auf den Kopf stellte. Jesus sammelte keine Armee, um das korrupte römische Reich zu zerstören. Als Jesus in Jerusalem einmarschierte als König, was wir heute daran denken, da ging er nicht zum Palast des Herodes und zum römischen Herrscher und hat gerufen, ich bin der neue König, sondern du kannst nachlesen, wohin ging Jesus? Er ging zum Tempel. Jesus ergriff nicht die Macht, obwohl er es hätte tun können. Nein, er gab eigentlich auf und in seinem Aufgehen triumphierte er. Und ihr Lieben, deswegen hat das Kreuz den Bann der Systeme dieser Welt gebrochen. Und korrupte Mächte haben echt viel Mittel und viel Kraft, Menschen einzuschüchtern. Und das Schlimmste ist der Tod. Wir wissen, dass staatliche Mächte uns töten können. Und dafür haben wir Angst. Dafür sind wir eingeschüchtert. Und letztendlich benutzen sie diese Angst, um uns zu manipulieren, um uns einzuschüchtern. Doch wenn wir an das Kreuz schauen und Jesu Tod und Jesu Auferstehung anschauen, dann hat sich das radikal verändert. Weißt du warum? Weil wenn ich mein Leben mit Jesus gehe, wenn ich mich an ihm festhalte, dann darf ich wissen, dass das Schlimmste, was mir passieren kann, auf dieser Erde, der Tod, jetzt das Beste für mich ist. Warum? Der Tod bringt mich in Gottes Arme und bringt mich an mein ersehntes Ziel. Und ihr Lieben, ich habe persönlich den Tod noch nie im Angesicht angeschaut. War noch nicht todeskrank, davon geheilt worden, war auch noch nicht in einem Unfall, preis dem Herrn, dass das alles so bleibt, wie es war, wo ich einfach irgendwo lag und merkte, jetzt kommt das Ende, ne? Ich habe aber einen Freund, der in der Realität mit Jesus jetzt lebt. Und er war im Gefängnis im Sudan für Jesus, weil er dort Sudanesen, Muslimen von Jesus erzählt. Das war nicht erlaubt. Dann kam er ins Gefängnis. Und während sie ihn in der Folterkammer hatten und anfingen, die Fingernägel rauszureißen, haben sie einer derjenigen in sein Zimmer gebracht, der sich durch ihn zum Glauben gekommen ist. Saß bei ihm. Und der Mann im Gefängnis gegenüber von ihm sagte zu ihm, du hast jetzt eine Chance, gib Jesus ab oder derjenige wird wegen dir sterben und damit mache ich dich zum Mörder. Und da sitzt dieser Mann, weiß nicht mehr, wie alt er war, und schaute ihn an und sagt zu ihm, Bashir, mach das nicht. Vor 4 Wochen ist Jesus in mein Zimmer gekommen. Er hat mir erklärt, dass er mich liebt und dass dieses Leben hier auf der Erde nur eine Durchreise ist. Hör nicht auf, du musst festhalten, wenn ich gehe, ist das nicht deine Schuld. Und es passiert dann, die bringen diesen Mann um und mein Freund Bashir ist zu Tode berührt und sagt, der ist 4 Wochen mit Jesus unterwegs und hat mehr kapiert als meine 20 Jahre. Im Angesicht dessen, warum? Weil Jesus die Systeme dieser Welt auf den Kopf gestellt hat. Es gibt eine Hoffnung, die über alles hinausgeht, wo Mächte dieser Welt versuchen können, etwas zu tun. Ihr Lieben, der Tod hat wirklich seinen Stachel verloren. Und wenn er keine Macht mehr über uns hat, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dann lebe ich ein Leben in Liebe und nicht mehr in der Angst. Und Jesus sagt uns am Kreuz immer wieder, lieb mich, ich bin ein König. Aber ein König, der anders ist als alle anderen Könige, den ihr euch vorstellen könnt. Ich bin ein König, der sterben musste. Und ihr Lieben, wenn wir die Nachrichten gerade auch in dieser Woche anschauen, dann kann uns doch Angst und Bange werden, oder nicht? Wenn wir schauen, was in unserer Welt los ist, was geschieht, dann kann uns doch Angst und Bange werden. Aber wenn ich an das Kreuz schaue und wenn ich die Demonstration von Jesus am Kreuz sehe, dann gibt es mir Hoffnung. Warum? Weil eines Tages wird jeder Tyrann dieser Welt vor Jesus stehen und muss Rechenschaft ablegen für das, was er getan hat. Jeder Mensch, der dir ungerecht getan hat, wird eines Tages vor Jesus stehen und muss dafür Recht sprechen. Warum? Weil jemanden, der ohne Sünde war, ohne Fehler war, ohne falsch war, wurde ans Kreuz genagelt. Und diese Ungerechtigkeit ist unglaublich. Ne? Und gleichzeitig gibt es uns Kraft, dass auch wir Ungerechtigkeit aushalten dürfen. Ne? Ich streite mit Jesus ja oft, weil wenn mir Ungerechtigkeit passiert, dann bin ich sauer. Ne? Und dann kennst du das, wenn der innere Johannes aufsteht und für Gerechtigkeit kämpft. Ne? Und manchmal führt mich auch Jesus da zum Kreuz zurück und sagt, was habe ich gemacht? Geschwiegen. Nun, das heißt nicht, dass wir uns immer ausnutzen lassen sollen und wie immer die Doofen sein. Es gibt Momente, wo wir das ansprechen sollen. Aber manchmal müssen wir zum Kreuz zurück und sagen, oh Jesus, dir ist die größte Ungerechtigkeit dieser Welt geschehen. Du hast meine Sünde getragen. Wie ungerecht ist das, dass der, der keinen Fehler hatte, dass der, der nichts gemacht hat, keiner Fliege was zu Leide getan hat, ne? Dass er das für mich getragen hat. Und das bringt mich wieder hin und das bringt mir Hoffnung. Und manchmal sagt er dann auch zu mir, ja, geh, sprich das an. Und das andere sagt, nee, lass es bei mir. Ich habe auch nicht geschwiegen. Ich habe nicht die Engel gerufen und alle die Römer platt gemacht und was auch immer. Ne? Das gibt mir Hoffnung. Wenn ich ungerecht behandelt bin, werde ich in guter Gesellschaft bin. Ne? Und jetzt geht die Geschichte ja hier weiter, oder nicht? Eigentlich sollte man ja jetzt meinen, dass die Jünger es allmählich begriffen haben, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Ne? Er hat es doch schon zweimal ihnen gesagt. Aber in den folgenden Versen erkennen wir, dass die Jünger es immer noch nicht kapiert haben. Ne? Was machen denn Jakobus und Johannes? Vers 35. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen, Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Sagte Jesus. Ihr Lieben, lieber Vater, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Amen. So fängt doch ein gutes Gebet an, oder nicht? Lieber Gott, ich habe eine ganz bescheidene Bitte und ich möchte, dass du genau das tust, was ich jetzt sagen werde. Oder? Aber Jesus hört sich das so gutmütig, wie er ist, an und er fragt nicht, hä? Hast du mir nicht gerade zugehört? Ich rede gerade von meinem Leiden, von meinem Sterben. Wie kannst du es eigentlich wagen, mit mir so zu reden? Hast du immer noch nicht kapiert, wer eigentlich vor dir steht? Weißt du noch nicht, wer ich bin und außerdem auch, wer du bist? Ne? Nein, Jesus sagt es nicht, sondern er fragt sie ganz einfach, was wollt ihr denn? Vers 37, 38 gibt uns die Antwort. Sie sagten, wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Jakobus und Johannes bitten darum, die Ehrenplätze zu bekommen. Haben das letzte Woche schon ein bisschen beleuchtet. Aber was sie eigentlich da nochmal sagen ist, wenn du in deiner Herrlichkeit bist, das heißt, wenn du als König von Israel, als Befreier von uns, von den Römern, wenn du auf deinem Thron sitzt, dann würden wir gerne die Person, die rechts und links von dir sitzt, sein. Premierminister und Staatschef oder was auch immer dir so einfällt. Ne? Das heißt, wenn du deine Herrschaft anfängst, Jesus, dann wollen Jakobus und ich, weil ich ja auch Johannes heißt, kann ich von mir sprechen, wir wollen neben dir sein. Ne? Interessanterweise liegt ja in der Bitte von Jakobus und Johannes ja was Ironisches. Ne? Weil wann war denn der größte Augenblick Jesu Herrlichkeit auf dieser Erde? Wann demonstrierte er denn am allerdeutlichsten Gottes Herrlichkeit? Wo offenbarte er denn am tiefsten die Herrlichkeit der Liebe Gottes? Am Kreuz oder nicht? Und wer hing da zu seiner Rechten und zu seiner Linken? Zwei Verbrecher. Und Jesus sagt Jakobus und Johannes und sagt ihnen, hey, weißt du was? Du weißt ja gar nicht, warum du da bittest. Und er redet von dem Kelch und von der Taufe. Ich möchte nur auf den Kelch eingehen. Und in der hebräischen Bibel ist der Kelch immer ein Bild für ein gerechtes Gericht Gottes über das Böse. Das heißt, Jesus sagt, ich werde das Lösegeld bezahlen. Ich werde den Kelch trinken. Ich werde die Kluft überbrücken. Ich werde das gerechte Gericht über alles Böse der Menschen auf mich nehmen, damit ihr frei sein könnt von aller Verdammnis. Sie antworten dann, Vers 39, ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen zu den Jüngern merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Und wir könnten uns ja jetzt hinstellen und sagen, wie doof sind die Jünger eigentlich, dass sie das nicht begreifen. Aber eigentlich, lass uns doch anders reagieren. Eben die Jünger geben mir Hoffnung. Warum? Weil Jesus lebt zwar mit uns, er ist bei uns, aber er ist nicht sichtbar, so wie die Jünger. Ne? Die Jünger waren 3 Jahre mit ihm unterwegs, haben ihn täglich gesehen, haben ihn täglich erlebt. Für die war das Gebet einfach. Ne? Gott sprechen, er ist da. Jesus sitzt dir gegenüber beim Fischessen oder beim Brotschnappern oder was auch immer. Du kannst ihm was sagen, du kriegst eine Antwort. Wenigstens nicht die, die du dir gewünscht hast, aber es kommt was zurück. Ne? Und wir sitzen manchmal in unserer Gottesbeziehung in diesem doch Raum, wo mir halt gegenüber doch keiner sitzt. Und dass wir dann mal was nicht kapieren, ist doch klar, oder nicht? Und die Jünger haben das gegenüber 3 Jahre, haben sie immer noch nicht kapiert. Das macht mir Hoffnung. Halleluja. Mir geht's gut, wenn ich es auch 10-mal nicht kapiere, ist es klar, ne? Es gibt mir Hoffnung. Und wenn wir aber das Verhalten von Johannes und Jakobus anschauen, merken wir doch immer wieder, wie die Größe des Kreuzes und das, was Jesus für uns getan hat, doch nicht ganz einfach ist, es immer wieder zu begreifen. Das ganze Bild Gottes zu erfassen. Und was wir hier lernen können von den beiden ist, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, was habe ich noch nicht verstanden, dieses Ostern? Was habe ich mit Kreuz und Auferstehung einfach noch nicht verstanden? Wo ist ein Bereich in meinem Leben, wo dein Tod und deine Auferstehung noch nicht da ist? Wo ich es einfach noch nicht angenommen habe, wo ich es noch nicht gesehen habe, wo ich so wie die Jünger dastehen und mich darüber aufrege, dass Jakobus und Johannes die Besten sein wollen, aber gar nicht checke, um was es eigentlich geht. Ne? Es lohnt sich, sich immer wieder neu mal zu hinterfragen, gerade in unserer Zeit. Warum? Weil wir müssen ehrlich mit uns sein, unser gesunder Menschenverstand, unser Stolz und auch unser Egoismus machen uns immer mal wieder blind für die Wahrheit. Ich möchte dir ein Beispiel aus meinem Leben machen, das Sorgen machen. Ich weiß nicht, wie es dir beim Sorgen machen geht. Und na klar, ist es normal, dass wir um jemanden, den wir lieben, uns Sorgen machen. Und das will ich heute nicht drüber ansprechen. Sondern ich möchte ein anderes Sorgen machen, euch erklären. Als ich so ungefähr 18, 19 war, dann nochmal neu mein Leben Jesus hingegeben habe, wollte ich unbedingt eine Frau finden und heiraten. Weiß nicht, wie es meinen oder anderen in dem Alter so ging, aber das war so mein Ziel. Ne? Und ja, ich wollte eine Frau heiraten, die Jesus lieb hat. Das war mir wichtig. Ne? Aber irgendwie hatte ich so gedacht, Gott, nach so 2, 3 Versuchen, du kriegst das nicht hin, jetzt muss ich das selber machen. Also habe ich das selber gemacht. Heute weiß ich, das war das Döfste, was mir passieren konnte. Ne? Weil auf dem Weg des Suchens, des Schauens, wo du nicht mal mehr in den Gottesdienst kommen kannst, weil jede etwas hübscher auf 2 Beinen war gleich die Frau vielleicht. Ne? Du konntest gar nicht mehr geradeaus gucken, weil von links und rechts und immer, wie auch immer. Und dann die ein oder andere Beziehung eingegangen. Um nur zu realisieren, dass man andere verletzt hat, sich selbst verletzt hat und Menschen um sich rum verletzt hat einfach. Ne? Bis ich dann irgendwann mal, so 4, 5 Jahre später, ihr realisiert bei Johannes da und den Gelänger, einfach gemerkt habe, hey, ich gebe das ab. Ich krieg's doch nicht hin, ne? Ich kann doch nicht so gut für mich sorgen. Ich habe gesagt, hier, Herr Jesus, da hast du es. Und heute bin ich feiern auf unserer Gemeindefreizeit 10 Jahre Ehe. Ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil Gott hätte nicht besser aussuchen können. Und ich hätte nicht besser Ja sagen können. Ne? Auch mein Teil dazu beigetragen. Aber verstehst du, dieses Loslassen, nicht mehr darum sorgen, einfach hinlegen, das hat bei mir 5 Jahre gedauert, aber das war für mich das Allerbeste, was passieren kann. Vielleicht ist es bei dir was anderes, aber wir liegen, Sorgen kommen eigentlich von dieser Arroganz in unserem Leben, dass wir denken, dass wir es besser machen können wie Gott. Ich weiß, was ich brauche für mein Leben und ich weiß auch, was andere brauchen für ihr Leben. Gott kriegt das nicht richtig hin. Aber wenn wir zum Kreuz anschauen, dann kommt Demut in unser Leben. Und wir kommen hin und sagen, Herr Jesus, was habe ich noch nicht verstanden? Was in meinem Leben macht mir Sorgen, dass ich noch nicht ans Kreuz gebracht habe, wo ich doch weiß. Erste Notwendigkeit, du beliebst mich bedingungslos und selbstlos. Zweite Notwendigkeit, du hast mir vergeben, du hast den Preis für mich bezahlt. Und auch dritte Notwendigkeit, selbst der Tod hat keine Macht mehr über mich, hat mich nicht im Griff. Versteht ihr? Und Jesus sieht hier und schaut seine Jünger an und hat begriffen, dass sie noch nicht kapiert haben, was er ihnen sagen will. So, Vers 42. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, in dieser Welt Könige, Tyrannen sind und die Herrschaften und die Herrschenden, die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Wir hatten es am Anfang schon ein bisschen. Was machen denn die meisten Menschen, wenn sie die Gesellschaft verändern wollen und versucht, an die Macht zu kommen und versucht, die Macht zu ergreifen? Und wenn man die Macht hat, das richtige Geld und die richtigen Beziehungen, dann kann man versuchen, seinen Willen durchzusetzen. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, nein, bei euch soll das anders sein. Und oftmals haben wir als Christen verstanden, dass Jesus hier uns sagt, zieht euch zurück aus der Gesellschaft, habt mit dem Rest dieser Welt nichts zu tun. Aber das ist das, was Jesus uns hier nicht sagt. Sondern was er uns eigentlich sagt, ist ein Grundprinzip, das wir aus dem Alten Testament lesen können, in Jeremia Kapitel 29. Und dort in Jeremia Kapitel 29 hatte gerade Babylon Israel erobert und hat viele Menschen nach Babylon deportiert. Das heißt, viele Juden sind ins babylonische Exil gekommen. Und jetzt ist ja die Frage, wie hätten sich die Juden da verhalten können? Die eine Sache ist, sie hätten eine Enklave machen können, ne? Jewish Town, Chinatown, was nicht so alles gibt, ne? Und hätten da einfach für sich leben können und mit dem Rest dieser Welt nichts zu tun haben. Oder sie hätten sich sagen können, wir sind schlauer, wir arbeiten uns hoch, wir versuchen irgendwie das babylonische System zu unterwandern und irgendwann, wenn der Punkt gekommen ist, machen wir irgendeine Guerillataktik und kommen an die Macht und schmeißen sie vom Thron in ihrem eigenen Land. Aber Gott sagt ihnen in Jeremia 29, Vers 7 was anderes. Er sagt, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt denen. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, habt ihr auch Frieden. Mit anderen Worten sagt Gott hier zu ihnen, sucht den Wohlstand Babylons. Ich will, dass ihr Babylon zu einer Stadt macht, in der man gerne wohnt. Ich will, dass ihr euch um eure Nachbarn kümmert, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen und eine andere Religion haben als ihr. Und ich will, dass ihr das nicht aus bloßem Pflichtbewusstsein tut. Und dann sagt er zu ihnen, betet für sie. Und ihr Lieben, betet für sie ist ein anderer Ausdruck wie für liebt sie. Gott sagt zu ihnen, liebt diese Stadt, betet für sie, tut alles, um sie zu einer wohlhabenden, friedlichen Stadt mit einer hohen Lebensqualität zu machen. Wenn es durch euren Dienst Babylon gut geht, dann geht es auch euch gut. Und wir müssen uns nochmal in Kontext rufen. Wenn du ein bisschen mal Bibel gelesen hast, dann sprechen wir über Babylon. Ne? Das fällt dir ein, die Hure Babylon und alles so. Wenn du einfach das mal so anschaust, neben Sodom und Gomorra, Babylon, Jericho, so diese Städte, wo die Bibel immer nicht so fröhlich drüber spricht. Ne? Aber Gott und Jesus sagt seinen Jüngern hier, für euch geht die Einflussnahme in die Gesellschaft nicht von Ergreifen von Macht aus. Durch Macht und Zwang kann man Gesellschaft nicht wirklich verändern, weil die Herzen der Menschen nicht anders werden. Sondern Jesus sagt hier, geht einen anderen Weg, liebt. Liebt so aufopferungsvoll, dass die Menschen um euch herum, die nicht euren Glauben haben, sich ihre Stadt bald nicht mehr ohne euch vorstellen können. Weiß nicht, wie es der Satz in deiner Nachbarschaft ist. Weiß nicht, wie es bei uns als Concordia in dieser Stadt ist, wenn wir nicht mal sein sollten, würde es auffallen? Ich frage mich das immer wieder, wenn wir in der Bühler Seite nicht mehr wohnen würden, würden die Menschen es merken, wenn wir nicht mehr da sind? Nicht, weil wir ihnen erzählt haben, dass sie zum Kreuz kommen müssen, sondern weil sie realisiert haben, dass wir eine natürliche, reale Liebe für sie haben. Ich an meinem Arbeitsplatz nicht mehr da bin, merken das die Menschen? Weil da, wo wir den Unterschied machen, was passiert dann? Sie schauen uns an, sehen, wie sie uns lieb haben, sehen, wie wir ihnen dienen, wie ihnen wir Gutes tun, und dann geben sie uns Einfluss über euer Leben. Für mich ist das immer wieder interessant, wenn du mit Menschen, die nicht im Glauben sind, in Kontakt kommst und du ihnen einfach nur Liebe schenkst. Liebe schenkst du einer Person, indem du ihr Aufmerksamkeit schenkst. In der heutigen Zeit, wer gibt dir schon große Aufmerksamkeit? Ne? Wenn du der Person Aufmerksamkeit schenkst, wie sie dann plötzlich anfängt, ihr Leben zu erzählen. Ne? Einfach nur, weil du Zeit hast, zuzuhören. Ne? Und wie Menschen sich öffnen und wie du plötzlich Einfluss über ihr Leben kommst, dass du einfach auch mal sagen kannst, hey, weißt du, ich kann nicht zwar ganz so fühlen, wie es dir geht, aber ich habe schon mal so etwas Ähnliches gemacht. Und weißt du, was mir geholfen hat? Ich habe einfach mal kurz gebetet. Oder ich hatte einen Freund, den ich anrufen konnte, der mir geholfen hat. Hast du einen Freund, den du anrufen kannst? Oder kann ich mal dein Freund sein, um dir da zu helfen? Ne? Meine Lieben, wer ist da unser großes Vorbild, in dieser Art und Weise Einfluss zu nehmen? Na klar, Jesus, oder nicht? Wie begegnet er seinen Feinden, als er am Kreuz hing, ihn gegeißelt haben, geschlagen haben? Was tat er mit seinen letzten Atemzügen? Er betete für sie und hat ihnen vergeben. Wenn im Zentrum unseres Lebens ein Mann steht, der für seine Feinde starb, dann sind wir eine Gemeinschaft und dann können wir auch eine Gesellschaft prägen und verändern, die nicht durch Macht, Kontrolle und Manipulation verändert wird, sondern durch Dienst und Liebe. Ihr Lieben, und oftmals ist es ja so, dass wir aufgefordert werden, tu mal was Gutes. Und psychologische Studien unserer Zeit sagen auch, dass Gutes tun dir gut tut. Also geh mal was Gutes tun. Wenn du mal in Behandlung warst dann oder in Gesprächstherapie warst, dann wird es kommen, tu mal anderen was Gutes, weil das tut dir gut. Ne? Aber warum tust du anderen was Gutes, damit es dir gut tut, ist schon fraglich, oder nicht? Aber wenn Jesus für unsere Schuld doch bezahlt hat, wenn Jesus unseren kleinen, unruhigen Herzen gezeigt hat, dass wir ihm unendlich wertvoll sind, dann haben wir doch in Christus alles, was wir brauchen. Und alles andere ist doch ein reines Gnadengeschenk. Und dann tue ich gute Werke, dann komme ich die Gemeinde putzen, dann komme ich Dinge tun für meine Nachbarn. Nicht, weil ich ein gutes Werk brauche, sondern weil ich weiß, dass Jesus für mich alles getan hat. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, was für kümmerliche Werke können wir denn bringen, um Gott zu gefallen? Im Vergleich zum Werk am Kreuz ist es echt mickrig und eigentlich mitleidenswert. Ne? Aber wie tief ist es in uns drin? Ne? Ich muss das. Nein, wenn wir das Kreuz verstanden haben, dann muss ich nicht, sondern ich darf mit freudiger Demut hinaus in die Welt gehen, andere Menschen lieb haben und da helfen, wo ich kann. Ich möchte euch zum Schluss, bevor wir beten, eine Person vorstellen. Das ist Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er lebte von 1700 bis 1760. Er hat die Herrenhuter Brüdergemeinde gegründet. Der ein oder andere liest vielleicht noch das Losungsbüchlein, was da herauskam. Aber er kam aus einer ziemlich reichen und mächtigen Adelsfamilie. Und am Ende seines Lebens hatte er kein Geld mehr übrig. Denn er hatte eigentlich alles, was er hatte, für den Dienst für Menschen ausgegeben. Und manchmal fragt man sich ja, warum machen Menschen das? Was treibt Menschen an? Als er 19 Jahre alt war, machte er so eine Deutschland- oder Europatour durch die großen Städte. Das war damals so üblich. Und dann stand er in Düsseldorf in einer Kunstgalerie vor einem Bild von Domenico Betis. Kannst du mal anschauen. Das ist das Bild von Jesus mit der Dornenkrone, Porträt von Jesus mit der Dornenkrone. Und als er das Bild sich anschaute und als er las, was drunter steht, das tat ich für dich, was tust du für mich, hat es diesen Zinzendorf grundlegend verändert. Und er hat etwas realisiert, dass Christus für ihn alles getan hat am Kreuz. Und dass ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen darf. Und man kann das hier appellhaft verstehen. Und dann haben wir aber das Kreuz nicht verstanden. Wenn du das appellhaft verstehst, ich muss jetzt was für Jesus tun, dann hast du es nicht verstanden, um worum es geht. Sondern er hat alles für dich hingelegt. Wirklich alles. Er hat dir alles geschenkt. Er ist dein Ein und Alles in allen Bereichen deines Lebens. Und jetzt darfst du antworten und dein Leben ihm zur Verfügung stellen. Du darfst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du im Fünf-Sterne-Hotel auf Hawaii im Whirlpool hockst und fröhlich Danke sagst für das, was Gott dich gesegnet hat. Amen. Weil beides gehört dazu. Vielleicht kannst du einen Moment aufstehen. Und ich glaube, dass Gott heute etwas in unser Herzen hineinlegen möchte. Beste Entscheidung unseres Lebens ist, unsere Hände in Jesus Hände zu legen. Zu sagen, Herr, danke für alles, was du für mich getan hast. Danke für diese umfassende Rettung, die du uns geschenkt hast. Danke für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Ich stelle mein Leben ganz neu dir zur Verfügung. Ich stelle es in deinen Dienst. Weiß auch nicht, was vielleicht kommen mag. Weiß nicht, wo du mich hinführst. Vielleicht ist es wie bei Zinzendorf, dass das Zeit ist für dich, deine Dinge zu verkaufen, was du hast, dein Reichtum mit anderen zu teilen. Vielleicht ist es auch für dich, einfach nochmal ruhig zu werden und zu realisieren, ich habe die letzten 15 Jahre von einem christlichen Werk zum anderen gute Werke. Herr, ich habe für dich gearbeitet, aber ich habe es aus einer Werkegerechtigkeit, aus einem mehr für mich herausgetan. Vielleicht ist für dich Zeit, auch einfach mal ein Jahr nichts zu machen, Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht ist auch für dich dran, wo nochmal neue Leidenschaft in dein Herzen hineingelegt wird. Ich möchte dich heute Morgen wirklich segnen. Und dann nochmal im Moment der Stille, dass du einfach vielleicht Jesus eine Frage stellst heute Morgen. Herr, was habe ich noch nicht verstanden am Kreuz? Vielleicht redet er zu dir. Ich bete für dich, ich segne dich, dann sind wir still, dann kommt der Andreas und beendet diesen Teil. Lieber Herr Jesus, danke, dass du alles für uns hingelegt hast. Danke dir, Herr, dass nicht mal mehr der Tod Macht über uns hat. Herr, dass die schlimmste Krankheit keine Macht über uns hat, weil du ihn überwunden hast. Und danke, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir die Perspektive der Ewigkeit haben. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen zu uns sprichst und redest und dass du uns nochmal was offenbarst am Kreuz. Lass uns nochmal neu erkennen, lass uns nochmal neu sehen, wie Jesus dort für uns starb. Und dann lass uns die Hoffnung der Auferstehung mitnehmen. Danke dir, Herr, dass wir unser Leben dir zur Verfügung stellen dürfen und preisen dich dafür.